und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Mein Name ist Isa.
Und ich bin David und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
Unser heutiger Gast ist Sarah Nurun. Sarah ist Unternehmerin und Model und viele von euch kennen Sarah wahrscheinlich, denn sie wurde bekannt als Siegerin von Germany's Next Topmodel. Und heute ist sie ganz vielseitig unterwegs, nämlich als Model, als Moderatorin und Sprecherin und vor allem aber auch als Gründerin. Sie hat gemeinsam mit ihrer Schwester Nuru Coffee gegründet, ein Unternehmen, das fair gehandelten Kaffee produziert und gleichzeitig damit Frauen in Äthiopien unterstützt und fördert.
Ja, und wir haben dieses Gespräch mit Sarah im Rahmen des Female Future Force Day von Edition F im wunderbaren und sehr imposanten und vor allem sehr vollen Studio im Funkhaus Berlin aufgezeichnet. Mit Sarah sprechen wir über ihre Karriere als Model, wie sie ihre Karriere über das Modelsein hinaus weiterentwickelt hat, warum sie das Social Startup Nuru Coffee gegründet hat und wie sie damit eine Verbindung zum Land ihrer Eltern schafft. Sie teilt auch mit uns, was sie auf der Reise des Gründens so bislang gelernt hat und wohin die Reise weiterhin geht. Unser Partner für diese Episode ist mal wieder She's Mercedes.
Genau, der She's Mercedes Newsletter rückt jeden Monat Frauen in den Fokus, deren Geschichten im Kopf bleiben sollen. Sie sprechen über die Themen, die sie bewegen. Sie erzählen, wovor sie Angst haben, was sie antreibt, was Empowerment für sie bedeutet und welche Karrieretipps sie gerne früher bekommen hätten. Die Autorinnen des Newsletters kennen einige von euch sicherlich, sind Nora Wohlert und Susanne Hoffmann von Edition F, die ja auch schon bei uns im Podcast waren, Stefanie Luxert von dem Blog OM, Julia Meschede von Wanderlust und Jessica Weiß von Journal. Sie treffen für dich unter dem Motto starke Frauen porträtieren starke Frauen. Also jedes Mal tolle Frauen, die die Dinge etwas anders denken.
Anmelden könnt ihr euch unter newsletter.schießmercedes.de und Teil der She's Mercedes Community werden und euch ähnlich wie von unserem Podcast und von unserem Event jeden Monat neu inspirieren lassen.
Genau, wir freuen uns wie immer, wenn ihr den Role Models Podcast abonniert und ihn mit euren Freunden auf Twitter, Facebook oder in Instagram Stories teilt.
Und jetzt geht's auch schon los mit der nächsten Episode des Role Models Podcasts. Das ist Episode Nummer 13 und hier ist die bescheidene und sehr engagierte Sarah Nuru.
So live vom Female Future Force Day 2018, der Role Models Talk mit Sarah Nuru.
Okay, wow. Wow, vielen Dank. Okay, ist doch lauter. Jetzt wird es ja auch übertragen. Ich entschuldige mich jetzt schon für meine Verhaspler. Es werden ein paar sein. Also ich freue mich total, hier zu sein. Auch die ganze Energie. Ich bin schon seit 10 Uhr morgens hier und schreibe fleißig mit wie so ein Streber und freue mich total, auf der anderen Seite sitzen zu dürfen und das erleben zu können. Gerade weil ich jetzt in einer anderen Position hier sitze und ja, mal gucken, wie das läuft.
Wir werden sehen. Ja. Man hat meistens ja, wenn man ein Unternehmen gründet, wenig Zeit zur Selbstreflexion. Ich werde das jetzt mal mit dir versuchen und zwar mit der Frage starten, worauf bist du gerade besonders stolz?
Ich muss sagen, jetzt, wenn ich das hier so lese, vom Model zu Social Entrepreneurin, ich bin schon sehr, sehr stolz, heute hier zu sitzen und über Dinge zu sprechen, die mir wichtig sind, die mit Äthiopien zu tun haben und vor allem auch stellvertretend für Sali, die nicht heute hier ist, meine bessere Hälfte, mit der ich Nuru Coffee und Nuru Woman gegründet habe, zu sprechen und dass ich überhaupt die Plattform habe, gehört zu werden und die nutzen kann. Und da bin ich sehr stolz drauf und ich hoffe, dass ich die ein oder andere, ich hasse dieses Wort, aber inspirieren kann, den eigenen Weg zu gehen, der nicht gerade ist, sondern ruhig Zickzack haben darf und darauf bin ich stolz.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, der Weg muss nicht immer geradlinig sein, sondern er kann auch Zickzack sein. Es ist wirklich sehr laut. kann auch Zickzack sein.
Dein Weg ist relativ ungewöhnlich. Vom Model, und wir kennen dich alle von Germany's Next Topmodel und von Kampagnen, zur Unternehmerin. Die Frage hast du wahrscheinlich zigtausendmal gestellt bekommen. Warum dieser Schritt?
Ich glaube, weil ich für mich selber was Sinnschaffendes machen wollte. Also ohne, dass ich das jetzt, das Modeln schlecht reden möchte. Aber ich glaube, dadurch, dass ich sehr jung durch die Sendung Erfolg hatte, und ich habe immer das Gefühl, ich bin in Aufzug gestiegen und war plötzlich oben und musste keine Stufen gehen und hatte immer das Gefühl, ich habe da so, meine Daseinsberechtigung ist irgendwie nicht so, also für mich jetzt nicht so da, nur weil ich in einer Sendung mitgemacht habe, möchte ich nicht 10 Jahre später immer noch davon zehren, und wollte gerade auch etwas selber schaffen, weil ich ja als Model mein Gesicht für Produkte hergebe, hört sich jetzt hart an, aber wollte ich auch mal verstehen, wie es sich anfühlt, etwas Eigenes zu schaffen und auch zu verstehen, wie das funktioniert. Also wenn ich heute meine Model-Jobs mache, mache ich das so gerne, was ich lange nicht hatte, weil ich das Gefühl hatte, oh. Also es hört sich undankbar an, aber ich war ein Stück weit auch undankbar, weil ich, du merkst, eine Frage, 1000 Antworten, Entschuldigung. ich glaube einfach, weil ich mir selber was beweisen wollte. Deswegen.
Und du hattest das Gefühl, als Model oder Siegerin von Germany's Next Topmodel hast du dir noch nicht etwas bewiesen. Also das war so, da fehlte noch irgendwie was.
Ja, ich dachte mir, ja, die Geschichte kann doch so nicht zu Ende sein. Also ich habe mit 19 gewonnen, habe das jetzt 4 Jahre dann sehr erfolgreich gemacht und hatte dann das Gefühl so, also ich wollte nicht mit drei, ich bin jetzt 29, also ich habe noch ein Jahr, aber ich wollte nicht mit 30 dann mit 14-jährigen Mädels auf dem Laufsteg laufen oder konkurrieren müssen, und hatte das Gefühl, das kann es nicht gewesen sein, und habe mich dann nach langer Selbstfindung. So,
nimm uns ein bisschen da mit auf diese Selbstfindungsreise. Wie ist das passiert oder wie war der Prozess?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht sind viele Zugezogene. Also ich bin nach 2012 nach Berlin gezogen, und jeder kennt das, die Stadt nimmt einen erstmal ein und man hat das Gefühl, wow, man ist frei. Und für mich war das so, ich konnte mal durchatmen. Ich war einfach mal auch. Ich habe auch von meinem Ex-Freund getrennt, muss ich dazu sagen, und habe die Stadt verlassen, aber hatte einfach so einen Wechsel und hatte mal Zeit, auch zu reflektieren und nachzudenken, was ich eigentlich möchte. Und dieses, was ich möchte, hat gedauert, und es war ja auch ein Prozess von 5 Jahren, weil ich mich langsam zurückgezogen habe und dann auch mal, also ich habe mich von meiner Agentur getrennt, ich habe alle Partner gecuttet, also Geschäftspartner, mit denen ich zu tun hatte, und bin erstmal auf Reisen gegangen und bin dann wiedergekommen und hatte dann das Gefühl, okay, jetzt muss ich nicht mehr wegrennen und mich selbst finden, sondern jetzt, glaube ich, weiß ich, was ich machen möchte. Und mit der Hilfe meiner Schwester Sali, mit der ich auch gewohnt habe und die mich ertragen musste, die Arme, haben wir dann beschlossen, dass wir Nuru Coffee gründen möchten.
Und hast du auf der Reise irgendwann mal einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, das war irgendwie doch nicht die richtige Entscheidung?
Ja, ganz oft sogar. Also ich erinnere mich an einen Moment, da saß ich so im Flieger und zwischen mir, also ich hatte natürlich nicht reserviert und saß, hatte Mittelplatz und hatte nichts zu lesen dabei, und dann hatte ich halt so Zeit zum Denken, und ich mag das eigentlich nicht, weil ich lenke mich gern ab, und dann dachte ich mir so, war das alles so richtig, Sarah? So, hast du dich komplett zurückgezogen, viele Jobs, die lukrativ sind, abgesagt, und dann zweifelt man so, und ich weiß nicht wieso, und als ich ausgestiegen bin und ich habe wirklich so gezweifelt, hätte ich doch vielleicht bei meiner Agentur bleiben sollen. Und man hat halt eben diese Zweifel, weil man unsicher ist. Und ich steige aus, mache mein Handy an und kriege plötzlich eine Anfrage, ob ich nicht einen TED-Talk halten möchte, weil sie es eben toll finden, dass ich meinen Weg gehe. Und dann dachte ich mir so, das ist gerade der schönste Moment, und es ist so die Bestätigung, du machst alles richtig.
Applaus Nimm uns nochmal mit, weil ich finde vor allem den Fakt spannend, dass du das mit deiner Schwester zusammen machst. Nimm uns nochmal ein bisschen mit in deine Familiengeschichte und vielleicht auch so ein bisschen auf den Punkt, woher der Drive kommt, etwas selbst zu machen oder, wie du sagst, den eigenen Weg zu gehen.
Also es hat angefangen, dadurch, dass ich nach Berlin gezogen bin und meine Schwester mit mir gekommen ist, weil sie hat ein Fernstudium gehabt und Wirtschaftspsychologie studiert und hatte eigentlich so ein, ja, wie man Studentin hatte, konnte von überall studieren und wollte mich eigentlich nur begleiten für ein Jahr, damit ich den Umzug leichter hatte. Und aus einem Jahr wurden 5,5 Jahre, wo wir zusammen gewohnt haben. Und dadurch, dass ich in einer Zeit war, wo ich mich eben von heute auf morgen von allem getrennt habe und nur eine Webseite hatte mit einer E-Mail-Adresse und plötzlich auf diese E-Mail-Adresse Anfragen bekommen habe, weil ich noch dachte, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und da gab es eine Anfrage, die war sehr interessant von einem Automobilhersteller, ich kann es sagen, es ist kein Geheimnis, also für Volkswagen, ob ich nicht für Genfer Salon nicht ein Automobil irgendwas so präsentieren möchte. Die wollten so die Vielfalt von Autos und ich sollte das repräsentieren, die Vielfalt in verschiedenen Farben und wie auch immer. Und dann dachte ich mir so, ah ja, okay, ich weiß, dass meine Agentur immer Prozent draufgeschlagen haben, wenn sie Verträge verhandelt haben. Und ich dachte mir so, als ich kann jetzt einfach nicht eine Rechnung in meinem Namen schreiben, plus 20%. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, du Sali, meine Mitbewohnerin, wir saßen morgens am Tisch, ich so, Sali, also es wäre nicht schlecht, wenn wir noch 20% rausschlagen, und weil es wäre nicht wenig, naja. Und dann haben wir von heute auf morgen eine Firma gegründet und mit dem wussten, also es war wirklich tatsächlich so, und wir wussten nämlich, dass wir wussten schon immer, auch mit dem Umzug, dass wir gerne was zusammen machen wollen und auch, dass wir gerne was mit unserem Ursprung machen wollten. Wir hatten noch keine Idee, was, aber als wir dann die Firma gegründet haben und dann in Firmenbezeichnung Vermarktung von Person, Mode und dann so Getränke und Lebensmittel, also wir wussten so schön weit gefächert wie möglich, nicht ahnend, dass wir ein paar Jahre später dann wirklich den Mut haben, diesen Weg zu gehen, und dann haben wir eben dann die Firma gegründet und dann haben wir halt eben zusätzlich die Rechnung gestellt, aber es war alles sehr schnell.
Plus die 20%.
Das war sehr schön. Wir hatten einen sehr schönen Tag in Genf zusammen. Sie ist mitgekommen. Wie auch immer, ich mache es kurz. Plötzlich hat Sali mir 2 Jahre geholfen, eigene Jobs zu vermitteln. Also wir haben das alles dann selber gemacht, Verträge verhandelt, und was aufregend war, weil ich habe nur das gemacht, was ich wollte. Sali hat mir dabei geholfen, aber hat ja selber studiert und hatte nichts. Also es war nicht so wie bei Agenturen davor, dass ich das Gefühl habe, wenn ich den Job nicht annehme, verdienen die nicht an mir. Sondern ich hatte die Freiheit, nur das zu machen, was ich wollte, und aber auch mal mit Kunden plötzlich selber zu verhandeln. Und das war schön. Plötzlich hatte ich diese Kraft und dieses, so funktioniert das also. Und auch das Gefühl, so viel bin ich also wert für jemanden. Das weiß man ja vorher nicht, wenn man immer nur eine E-Mail bekommt vom Agenten und der sagt, ich sehe auch immer. Naja, und irgendwann mal, Entschuldigung, ich mache mich halt nicht kurz, aber irgendwann war das dann so, dass wir gemerkt haben, das nimmt so überhand und das läuft gut, aber es ist ein anderes Miteinanderarbeiten, wenn füreinander und nicht miteinander, sodass wir gesagt haben, wir haben das jetzt gelernt, ich weiß, wie es funktioniert, ich bin selbstbewusst und kann das jetzt auch wieder abgeben, weil ich weiß, wie es funktioniert.
Und weil du die Konditionen mittlerweile dann auch hinterblickt hast.
Ja, genau. Und es war nicht einfach, eine neue Agentur zu finden, aber wir haben es gemacht, weil wir eben wussten, wir wollen unser eigenes Ding machen. Und als wir dann eine neue Agentur gefunden haben, die mich unterstützt und mir Sachen abnimmt, haben Sali und ich gesagt, okay, wir können miteinander, wir haben es 2 Jahre geschafft, zusammen zu wohnen, uns nicht umzubringen und trotzdem Erfolg zu haben, sodass wir gesagt haben, wir widmen uns jetzt dem Thema Kaffee und hatten auch wieder Zeit, uns wirklich damit auseinanderzusetzen, und fingen an, dass wir auf Kaffeemessen gegangen sind in Berlin, Kaffeecampus mit Block und Papier, wirklich so, und waren so, saßen auch so wie ihr da und haben Vorträge angeguckt, mitgeschrieben und sind über Zufälle auf einen Einkäufer gestoßen, der uns nach Hamburg eingeladen hat. Und 2 Monate später saßen Sali und ich mit einer Reisegruppe aus Einkäufer aus Taiwan, Japan und China. Und halt wir zwei 12 Stunden ins Landesinnere zur Kaffeeregion und waren erschüttert, ehrlich gesagt, von den Eindrücken, die wir erlebt haben, weil wir dachten, wir kennen uns aus mit Kaffee, weil unsere Mutter eine Kaffeezeremonie jede Woche macht und grüne Kaffeebohnen dafür röstet und wir dachten, es muss Kaffee sein, weil wir nicht, ich wollte nicht etwas mit Mode machen, weil es für mich zu naheliegend war, einfach so, ja klar, jetzt macht sie Mode, sondern ich wollte etwas, was ganz anderes und auch in Bezug zu Äthiopien hat und Kaffee ist das größte Exportgut in Äthiopien. Ich hoffe, ich langweile euch. Ich rede zu viel. Entschuldigung, ich lasse dich gar nicht
zu Wort. Dafür bist du hier.
Okay, aber ich bin auch gleich beim Ende. Ich verspreche es.
Ich stelle nur die Frage. Du bist diejenige, die hier die Geschichten erzählen soll.
Okay, also. Ich habe nur das Gefühl, ich mache keinen Punkt. Auf jeden Fall haben wir halt beschlossen, also frühzeitig, dass es Kaffee sein sollte, weil wir eben dachten, ist es halt das größte Exportgut des Landes und hatten aber das Gefühl, ja, und wir wissen, wie die Bohne im rohen Zustand ausschaut, also haben wir Ahnung. Als wir aber vor Ort waren, 12 Stunden im Auto saßen und plötzlich gesehen haben, wie viel Arbeit dahinter steckt, das von dem Pflücken der Kaffeekirsche über das Aufbereiten, das gibt ja verschiedene Arten, wie man Kaffee aufbereitet, entweder washed, das heißt, es wird vom Fruchtfleisch entfernt und dann sonnengetrocknet oder es wird halt natural aufbereitet, dann wird die Kirsche trocken, sonnengetrocknet mit dem Fruchtfleisch, aber dieses Pflücken ist schon wirklich viel, aber dieses man sagt so gern handverlesenen Kaffee. Das ist Quatsch, das ist wirklich viel Arbeit und also ich wollte sagen Drecksarbeit, aber weil es halt wirklich viel, es ist unvorstellbar. Und wir kamen zurück und waren schon beschämt, weil wir dachten, krass, uns war nicht bewusst, wie viel Arbeit in einer Tasse Kaffee steckt und waren danach, auch weil wir wussten, wie umkämpft der Markt ist und alle haben uns gesagt, Kaffee, es gibt die 5 Player, was wollt ihr so? Aber wir waren nach diesen Bildern, was wir gesehen haben, haben wir gesagt, okay, Sali meinte zu mir, ja Sarah, wir müssen diese Geschichte erzählen, die Geschichte der Frauen, die stundenlang für unglaublich wenig Geld für uns arbeiten, damit wir morgens unseren frischen Kaffee trinken, um wach zu werden, aber keine Ahnung haben, was eigentlich dahinter steckt.
Ich weiß, dass das Thema Female Empowerment hier heute natürlich eine riesengroße Rolle spielt, spielt aber auch für euer Startup eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und du hast es gerade schon angesprochen, zu sehen, wie viel harte Arbeit in die Kaffeeproduktion geht, die in Äthiopien und wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern von Frauen durchgeführt wird. Ich bin keine Kaffee-Expertin, deswegen nehme ich das jetzt mal so an. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber ich würde gerne auf den Punkt nochmal genauer eingehen. War das für euch eine sofortige Entscheidung zu sagen, okay, wir gründen dieses Unternehmen, aber wir wollen ein zweites Standbein aufbauen, in dem wir diese Frauen unterstützen? Und da kommt dann natürlich der Verein irgendwie ein bisschen mit ins Spiel.
Also unsere erste Motivation war im Grunde, bevor wir überhaupt das gegründet haben, und ich das vielleicht vorhin nicht zum Ausdruck gebracht habe, aber in erster Linie wollten wir nicht einfach was gründen, um was zu gründen, weil wir jetzt in Berlin sind und ein Startup haben wollten, sondern weil wir Äthiopien, das Land unserer Eltern, von einer anderen Perspektive zeigen wollten. Also ich arbeite seit 10 Jahren, jetzt knapp 10 Jahren mit einer NGO zusammen, Menschen für Menschen, und habe immer im Zuge von das Fundraising immer so auf die Bedürftigkeit des Landes gezeigt und ach, die armen Menschen in Äthiopien und man hat die Bilder von Dürre und Fliegen in den Augen und Blähbauch und wir haben uns gedacht, wir müssen das Land von einer anderen Seite zeigen. Gerade die Äthiopier sind sehr stolz und die sagen immer, Sarah, wir sind so viel mehr als das. Und das stimmt, aber nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass Armut dort immer noch herrscht und man natürlich das nicht vergessen darf, aber wir wollten, indem wir die Geschichten der Frauen erzählen, wir wollen nicht die armen Frauen und die Bedürftigen und wir müssen alle ganz viel Geld und ganz viel Kaffee kaufen, damit es denen gut geht, sondern wir wollen ihnen zeigen, guck mal, die leisten schwere Arbeit, aber die sollen dafür auch entlohnt werden und wir wollen ihnen keine Almosen geben, sondern die sollen für ihre Arbeit entsprechend bezahlt werden. Und wir haben, also das war so die erste Motivation, dass wir sagen, ein neues Bild auf das Land und das Produkt, weil Äthiopien, das ist das Ursprungsland des Kaffees, wissen auch nicht viele, und dass wir Frauen unterstützen wollen, das war für uns naheliegend, weil zum einen die diejenigen sind, die in der Wertschöpfungskette am meisten leiden und die ganze Arbeit machen, aber am wenigsten profitieren. Auf der anderen Seite, wir aber gedacht haben, naja, fairen Kaffee einkaufen und mit den Leuten im Dialog sein, mit Kooperativen arbeiten, ist eine Sache, das machen andere aber auch. Was tun wir? Sali und ich verwirklichen unseren Traum und schaffen unser eigenes Business und bauen was auf. Dadurch, dass wir hier groß geworden sind und privilegiert sind, haben wir gesagt, müssen wir und wollen wir den Frauen auch eine Chance geben und so den Kreis schließen, dass eben die Frauen in Form von Mikrokrediten, die wir durch den Verkauf von Kaffee zurückgeben, sich auch was aufbauen können. Natürlich sind es andere Dimensionen, die machen jetzt kein Business, aber also ich meine kein Tech oder so, aber trotzdem, die schaffen aus eigener Kraft durch diese Starthilfe sich eine Unabhängigkeit zu schaffen und das ist entstanden durch meine Arbeit in Menschen für Menschen, wo ich eben Einblick auf Entwicklungsarbeit bekommen habe und ich eben von dem Prinzip von Mikrokrediten, ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, aber ich habe mit eigenen Augen gesehen, was für einen Impact das hat, nicht nur finanziell, sondern auch was für ein Selbstwertgefühl die Frauen gewinnen, durch die Eigenständigkeit, durch die Sicherheit, unabhängig zu sein und was die sind, also wenn wir mit den Frauen reden, die sind so voller Stolz und die sagen auch, dass das Verhältnis zu dem Mann sich verändert hat, weil die Frau plötzlich eine ganz andere Haltung hat. Sie hat ihr eigenes Geld, sie ist plötzlich attraktiv für den Mann. Die lieben sich wieder, weil die Frau sich auf sich achtet und sich saubere Sachen kaufen kann und das ist schön, ja, und das motiviert uns, das zu machen.
Ich will nochmal auf dich als Unternehmerin eingehen. Du hast gesagt, der Gründungsprozess war relativ lang. 5 Jahre mit der Idee irgendwie im Kopf mit deiner Schwester was zu machen, dann auf der Suche nach dem Thema oder nach der Industrie. Was hast du für dich in den letzten Jahren gelernt? Hast du dich verändert und inwiefern?
Also ich merke, dass ich viel selbstsicherer bin. Also ich glaube, ich bin ein bisschen glücklicher, aber einfach, weil ich, obwohl es sind 2 Sachen. Ich bin glücklich, weil ich einfach etwas gefunden habe, wo ich aufgehe, wenn ich morgens aufstehe und freue ich mich, dass ich zum einen mit meiner Schwester arbeite, aber auch an etwas arbeite, wo ich weiß, dass es was Sinnvolles. Auch wenn wir, also wir sind eine Two-Women-Show und wir haben Vanessa, unsere Praktikantin, die hier irgendwo sitzt und die uns so tatkräftig unterstützt und das unser Goldstück ist, ja, wo immer du gerade bist, Vanessa, ich habe dich nicht gesehen. Also da, ja. aber jetzt habe ich den Faden verloren, Mist. Nee, auf der anderen Seite, genau, ist es schon eine Herausforderung, plötzlich. Also ich war ja immer so selbstständig und musste einfach nur zum Job, also nicht, weiß nur zum Job gehen, aber plötzlich muss ich mich mit Excel-Tabellen auseinandersetzen. Ich habe so einen Businessplan, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich denke, oh, das ist alles so Themen, die ich so gar nicht kenne. Ja, ich habe nicht studiert, ich habe manchmal das Gefühl, dass mir sowas fehlt. Und dann sagt die Sali immer so, ach Sarah, so, was bringt mir mein Studium? Ich habe auch keine Ahnung. Aber es natürlich hat man Zweifel, weil ich mir denke, plötzlich, auch als wir uns kennengelernt haben und plötzlich so ein Female-Dinner bin und ich ich bin eigentlich ja schon, habe ich ein selbstbewusstes Auftreten, aber ich dachte dann, ich merke schon, dass ich immer wieder in neuen Bereichen plötzlich bin, wo ich gar keine Ahnung habe und auch weiß, oh Gott, alle wissen so viel mehr als ich, und ich noch mich erinnere, wie so ein paar Wörter reingeworfen worden sind und ich dachte mir so, oh Gott, was heißt denn das? Und ich wollte es am liebsten googeln, aber du saßt neben mir und ich dachte mir so, das mache ich lieber nicht. aber natürlich zweifelt, aber ich habe mir einen Ratschlag habe ich bekommen und das war wirklich, wo ich mich versuche, es ist ein Prozess, dass ich versuche mich auf meine Stärken zu konzentrieren. Also ich bin jetzt nicht so, ich bin nicht gut in so ganzen Finanzkram, ja, aber ich bin gut im Verkaufen, ja, oder ich bin gut im Konzepte erstellen und so und dann macht es auch mehr Sinn, dass ich mich darauf konzentriere und ich versuche auf Teufel komm raus, nur um es zu können, damit ich auch sage, ich bin eine richtige Gründerin und so. Deswegen natürlich zweifle ich immer und ich wollte eigentlich auch nicht hier sitzen, als ich gesehen habe, wie viele Leute hier sitzen. Ich dachte, oh Gott, muss ich echt hier hoch? Aber man muss sich den Zweifeln, auch den Ängsten stellen.
Du hast es schon ein bisschen angedeutet, du hast dir Rat oder den Ratschlag, der dir gegeben worden ist, auf die Stärken zu gucken. Hattet ihr in den 5 Jahren Gründungszeit oder auf dem Weg zur Gründung, hattet ihr da Mentoren, hattet ihr Personen, die euch begleitet haben und euch irgendwie rechts und links den Weg gezeigt haben?
Also ich muss sagen, dadurch, dass es gibt, wie soll ich es beschreiben, ich habe ein Buch gelesen, ganz am Anfang, von dem Gründer von Tom's Shoes. Das heißt Start Something That Matters. Und es ist so ein Buch, wo ich sehr fest dran halte, weil da stand drinnen, wenn du eine Idee hast, erzähl jedem davon, auch wenn du noch nicht so weit bist. Und ich habe das perfektioniert. Ich habe jedem davon erzählt, gerade weil es ist ja keine deutsche Tugend, etwas zu rumzusauen, was noch nicht in trockenen Tüchern ist. Und es könnte ja jemand die Idee klauen und all das. Aber ich habe dann angefangen, also jedem davon zu erzählen, was ich mache. Und auch ich mochte, weil ich habe auch nicht immer, viele Leute kannten mich, aber ich wollte auch nicht jedem so sagen, ja, ich bin Model, weil jeder gleich so ins Schubladen denkt. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich mache jetzt Kaffee, noch nichts gehabt. Fake it until you make it, merkt euch das. und habe dann so erzählt und witzigerweise haben wir dadurch so viele Begegnungen gehabt, so viele Menschen, die uns über die 5 Jahre hinweg so geholfen haben, die uns Tipps gegeben haben, mit wem wir uns connecten sollen, wen wir, das waren immer so Leute, die uns angeboten haben, uns auf einen Kaffee zu treffen. Viele Termine haben auch gar nichts gebracht. Andere waren super hilfreich, weil die uns zu einer anderen Person geführt haben. Und auf dem Weg sind viele auch geblieben, die ich weiterhin einfach anrufe und frage, so, okay, wir wissen nicht weiter. Und wie macht man denn das? Ja?
So gab es so einen Moment, an den du dich vielleicht noch erinnern kannst, vielleicht gab es auch viele, wo ihr nicht so ganz wusstet, wie es weitergehen soll? Oder wo es zumindest eine herausfordernde Situation war, vielleicht auch ein bisschen schwierig? Und was hast du dann, oder wie hast du den Weg, den richtigen Schritt dann gemacht?
Also dadurch, dass, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ob man das dann auch so für sich ummünzen kann, aber dadurch, dass Sali und ich, also wir sind ein bisschen sehr afrikanisch, also wir machen einfach mal, ja, und das hat bisher gut funktioniert, aber wir merken, dass wir gerade jetzt an einem Punkt sind, okay, das läuft gut, aber wir kommen gar nicht dahin, wir kommen nicht hinterher, weil wir einfach zu zweit sind und mit Vanessa, aber das ist trotzdem, um es in den nächsten Level zu bringen, müssen wir uns erweitern und dann hat man natürlich Angst, ja, man hat halt Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, man hat aber, ich merke auch, dass man auch nicht anerkennen will, dass man Hilfe braucht, dass man das alleine gar nicht kann und man denkt sich doch, man muss doch alles alleine können, also Instagram kann doch auch alles, ja, so, die schaffen doch auch alles, man sieht halt nicht dahinter und es gibt 2 Personen, wo ich weiß, ich frage nicht immer nach, weil man will es auch nicht zu sehr pushen, sondern immer so richtig punktuell und dann setzt man sich halt zusammen, macht Workshops, überlegt so, okay, wohin will man, was ist man bereit zu tun dafür, man muss auch zu sich ehrlich sein, was man eigentlich will. Ja? Weil wir haben angefangen und dachten, ja, wir gucken jetzt mal, wie das läuft, und aber haben gar nicht so weit nachgedacht. Und jetzt sind wir am Punkt, ja, uns gibt es jetzt 1,5 Jahre, die Schonfrist, irgendwann ist auch die Schonfrist von wegen, hey, wir gucken mal, auch vorbei. Deswegen stehen wir jetzt auch so von dem Punkt, so fragt mich nicht im halben Jahr, so, und dann sind wir wahrscheinlich immer noch an dem Punkt, aber nee, aber
okay.
Es ist wichtig, auch nach Hilfe zu fragen und auch die Hilfe anzunehmen, und um weiterzukommen.
Letzte Frage, dann haben wir noch Zeit für 2, 3 Fragen aus dem Publikum. Was ist die eine Fähigkeit für diejenigen hier, die du gelernt hast und die total wichtig ist, um ein Unternehmen aufzubauen, ob das ein Social, also ein Unternehmen ist mit Social Komponente oder natürlich wirtschaftlich getriebenes Unternehmen. Was ist so die eine Fähigkeit, wo du sagen würdest, das braucht ihr unbedingt?
Ich glaube, man muss wirklich dran glauben. Also hätten wir nicht 5 Jahre lang so fest dran geglaubt, hätten wir es niemals gemacht. Und ich glaube auch, dass man einen langen Atem braucht, weil es funktioniert nicht von heute auf morgen. Zumindest war es nicht bei uns so. Und ich glaube also, man muss wirklich dran fest glauben, weil es kommen genügend Leute, die sagen, warum du? Ja, so, es können zig Leute besser, gibt es schon, hat man schon gesehen. Deswegen dran glauben und auch an sich glauben. Das, natürlich kann nicht jeder alles, und das muss man auch nicht. Ja, also, was ist noch? Ich glaube, das ist so, was ich auch versuche, mir immer zu sagen, du musst nicht alles können, es ist schon gut so, und aber immer an die Vision, wo man hin möchte, festhalten.
Sehr gut. Wo ist die erste Frage aus dem Publikum? Wir haben nicht ganz so viel Zeit. Okay, da vorne. Da kommt das Mikro, Moment, da vorne.
Wo ich mich in 5 Jahren sehe?
Ja.
Also in 5 Jahren, also ich glaube jetzt, ich hoffe, dass ich eine Familie habe, also das Vereinbarkeitsthema, kümmere ich mich dann darum, ich hoffe, dass ich auf jeden Fall eine Familie habe, dass ich beides unter einem Hut kriege, aber ich dass wir mit Nuru Coffee und jetzt auch mit Nuru Woman, was auch ganz toll ist für uns, weil das ja noch die Erweiterung ist von Nuru Coffee, dass wir in erster Linie möglichst vielen Frauen unterstützen können und ihnen Mikrokredite ermöglichen, sodass sie sich eine eigene Existenz aufbauen können, aber auch, dass wir mit Nuru Coffee ein schönes Team haben, wo wir ich will kein Riesending, also ich kann mir gerade nicht so vorstellen, aber zumindest ein schönes Team, wo ich dann so, ich habe mir so das Bild vor Augen, wo ich dann mit meinen Kindern so komme und weiß, das läuft alles gut, und kann ruhig nach Hause gehen und zu wissen, in 5 Jahren läuft es auch alleine. Dann braucht es nicht mich morgens noch die Pakete packen, weil das tun wir nach wie vor gerne. Aber ich hoffe, dass wir so aufgestellt sind, dass es klappt. Danke.
Sag auch gerne, wie du heißt und was du machst.
Hallo, ich bin Miriam. Ich trinke sehr gerne Kaffee. Ich kaufe auch immer den Fairtrade-Kaffee im Supermarkt, aber mittlerweile vertraue ich dem auch nicht mehr so sehr. Ich glaube, mit diesen Gütesiegeln wird da auch immer ziemlich viel Schindluder getrieben. Deswegen habe ich letztens versucht, bei euch was zu bestellen. Es gab allerdings nur noch Espresso. Deswegen meine Frage, wann gibt es denn wieder normalen, gemahlenen Kaffee?
Also wir haben... Ja. Also ich muss dazu sagen, dadurch, dass wir eine, wie schon gesagt, Two-Women-Show sind und meine bessere Hälfte letzte Woche geheiratet hat, sind wir so ein bisschen so, waren wir so ein bisschen schludrig, tut mir leid. Aber also wir haben Dienstag frisch geröstet, sodass wir ab nächste Woche wieder online verfügbar sind, und ich schreibe dir auch extra eine Karte, weil das tun wir. Das tue ich. Ja, tut mir leid. Entschuldigung. Alles klar.
Yeah.
Hi, ich bin Saskia. Du hast vorhin so sehr offen darüber gesprochen, dass du im Flugzeug saßt und du hast gedacht, mache ich hier das Richtige. Danke erstmal dafür, dass du das teilst. Und zum anderen wollte ich fragen, was sind deine Strategien, wenn diese Gedanken kommen? Wenn du dir denkst, mache ich das Richtige, kann ich das?
Es gibt so zwei. Bei uns, dadurch, dass ich das ja mit einer Partnerin mache, ist es so, wir haben so eine Dynamik. Wenn ich schwächel, zieht mich die Sali immer raus und weiß, die richtigen Sachen zu sagen, damit ich dann das Gefühl habe, ja, du hast recht, ich bin cool und ich kann das. Und andersrum auch, aber es gibt auch, es gibt so ein paar Coaching-Tools, die ich mal irgendwo gelesen habe. Ich habe immer das Gefühl, schlechte Energie kommt. Stelle ich mir mal so vor, dass es so ein Luftballon ist und ich nimm dieses unwohle Selbstzweifelgefühl und steck das in diesen Luftballon und lass es fliegen. Und dann ist es weg. Versucht's mal. Also zumindest hilft's bei mir. Jetzt mal so.
Ich hätte noch eine Zwischenfrage. Wie schafft ihr beide das, einen Schritt zurückzugehen und zu reflektieren, okay, das haben wir gerade erreicht, da wollen wir hin. Das sind die nächsten Schritte. Habt ihr da irgendwie einen Prozess oder einen Modus gefunden, wie ihr nicht immer nur hasselt und nach vorne rennt?
Also wenn ich ehrlich bin, das sind wir noch am Austüften. Bei uns ist es in der Regel so, dadurch, dass wir auch Geschwister sind, ist es immer, es muss erst ein bisschen explodieren, sodass wir dann wieder anfangen, uns zu besinnen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir mal darüber überlegen, wie machen wir das. Aber ja, wir sind, also momentan so, wir machen und so, wir merken aber auch natürlich, wir müssen uns, also wir versuchen uns immer, dass wir uns einmal im Monat zusammensetzen und sagen, okay, wo stehen wir, wohin wollen wir, was müssen wir tun, um dahin zu kommen und versuchen uns immer diesen einen, so dauert auch einen ganzen Tag und
geht ihr dann spazieren oder wechselt ihr den Ort oder ja, also macht ihr irgendwas Besonderes?
Wir haben so unser Büro und da, hey, wir müssen das schon alles aufschreiben und so und wir müssen so, okay, wir machen das alles sehr bildlich, wir gehen nicht spazieren, aber wir hängen immer zusammen ab, das muss nicht sein. Also wir gehen dann nicht extra spazieren, sondern wir versuchen dann wirklich so an dem einen Tag so möglichst strukturiert wie möglich den Ist-Zustand und das abzuarbeiten.
Weitere Frage aus dem Publikum? Aufstehen, weil ich sehe so schlecht. Da hinten, da. Genau.
Hier, die ist näher.
Okay. Aber bleib mal hinten in der Ecke, bleib mal stehen auf jeden Fall. Ja, erst da hinten in der Ecke und dann kommst du hier vorne dran. Ich hab dich im Blick.
Dankeschön. Also erstmal ganz herzlichen Dank an dich, liebe Sarah. Ich finde es echt großartig, was du machst und ich würde mir sehr wünschen, dass beim nächsten, ich gehe mal davon aus, dass es ein nächstes Event geben wird nächstes Jahr, dass es da ganz viele, nicht nur weibliche Unternehmerinnen, sondern auch tatsächlich so gesellschaftliche Unternehmerinnen gibt, die vielleicht auch mehr zeigen, dass das geht. Was mich jetzt besonders interessieren würde, wie kriegst du es hin, das Thema Social Impact, was ja, glaube ich, wie ich dich richtig verstanden habe, auch so deine Triebfeder war, das Ganze zu machen. Wie kriegst du das Thema Social Impact so hin, dass du auch sagst, es ist gleichzeitig profitabel? Weil oft sagt man ja, ich möchte so gern was bewegen in dieser Welt, aber wie soll ich noch davon leben können? Und das ist so die Frage, die mich umtreibt. Wie kriegen wir, vor allem wir Frauen, glaube ich, sind da sehr nah dran und sagen, wir möchten auch einen Impact machen im positiven Sinne. Wie balancest du das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist tatsächlich so, dass das ein sehr schmaler Grat ist und man sehr schnell verleitet ist zu sagen so, ach, man gibt alles, gerade auch dadurch, dass ich das Glück habe, durch das Modeln auch finanziell unabhängig zu sein, dass ich dann sage, ja, wir nehmen unser Tempo und lieber geben wir was zurück, bevor wir so neue Sachen einkaufen und so. Das ist schon wichtig, dass wir da auch richtig uns aufstellen und dass wir auch sagen, okay, es ist nicht falsch, auch wirtschaftlich zu sein, aber gleichzeitig Gutes zu tun. Und da arbeiten wir jeden Tag daran, dass wir sagen, wir dürfen auch neue Sachen einkaufen, also wir dürfen auch in etwas investieren und am Ende des Monats gucken, okay, wie viel haben wir verkauft und wie viel können wir zurückgeben. Und also das ist unser Anspruch, dass wir auch sagen, wir wollen keine nur NGO sein, sondern wir wollen auch wirtschaftlich tragbar sein und auch davon später leben.
Wenn ich anschließend die Frage stellen darf, wie finanziert ihr euch gerade? Ist das Privatinvestment und habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Fremdkapital aufzunehmen?
Also wir haben alles, also von der Gründung über den ersten Einkauf, über die Folgeeinkauf, alles selbst finanziert, was uns auch wichtig war, weil wir diese Freiheit wollten und auch sehr oft intern diskutieren, gerade weil wir jetzt wachsen wollen, nehmen wir jetzt externes Geld, was heißt das? Man unterschätzt es natürlich immer, es hört sich immer gut an, Investorengeld und toll und man hat so viel geraced, aber natürlich nimmt es auch sehr viel Verantwortung mit sich und gerade bei so einem Thema, wo uns wichtig ist, dass wir auch was zurückgeben, ist es immer ganz schwierig, sobald man fremdes Geld nimmt, weil in erster Linie die natürlich ihren Invest wieder haben wollen, deshalb waren wir immer sehr darauf bedacht, möglichst lange das selbst zu finanzieren.
Weil du es gerade angesprochen hast, hättest du Angst, jetzt gerade in der momentanen Situation Fremdkapital anzunehmen, weil du glaubst, ihr seid noch nicht an dem Punkt?
Ja, ich glaube, was wir eher bräuchten, ist strategische Unterstützung, als dass es nur finanziell, weil die Käufer sind ja Gott sei Dank da und ich glaube an organisches Wachsen und lieber kleine Schritte als zu große Schritte und dass man sich verrennt und wir haben jetzt keine Riesenziele, ja, also wahrscheinlich ist es auch so ein Frauending und ich müsste diese Riesenziele haben, aber wir wollen es auch selber stemmen können.
Hier vorne in der ersten Reihe war noch eine Frage.
Hallo, ich bin Jandrina. Mich interessiert die Reise nach Äthiopien mit den anderen 10, glaube ich, hattest du gesagt. Waren das auch nur Männer und waren ja auch interkulturelle Unterschiede wahrscheinlich, wie ihr zwei da gesehen wurdet von der Gruppe?
Die Reise damals, also grundsätzlich ist die Kaffeeindustrie sehr, sehr männerdominiert. Als wir mit den 4 Männern und dann auch mit dem Einkäufer aus Äthiopien, also zu 7 mit Sali und mir, in dem Auto saßen, ja, das ist im Rest, auch wenn man mit den Frauen quasi, beziehungsweise mit den Kooperativen spricht und mit denen, also die Frauen machen die Arbeit, aber das Verhandeln machen immer die Männer. Und das ist auch in Äthiopien so, obwohl wir auch sehr darauf bedacht sind, dass wir mit der Community gemeinsam ihnen auch sagen, bitte kommt alle mit ins Boot und nicht nur die Männer. Aber mit der Reisegruppe, natürlich wird man schon ein bisschen naiv wahrgenommen, weil Sali und ich, wir sind dann so, ach, das ist aber nett und so und das ist aufregend und uns wurde auch ganz oft gesagt, ihr müsst härter sein, ihr müsst tougher sein und um ernst genommen zu werden, aber das glaube ich nicht, weil ich möchte ja kein Mann sein, ja, und ich möchte auch nicht so tun, als wäre ich das, um ernst genommen zu werden und aber ich glaube, dadurch, dass wir 10 Tage miteinander waren, dann lernt man sich auch kennen und versteht sich dann auch.
Woher kommt diese Leichtigkeit, die du dann an den Tag bringst, wo du so sagst, so ja, ich guck mal, wir machen das in kleinen Schritten. Hattest du die immer schon?
Ich glaube, es hat schon, wobei ich kann nicht sagen, hat damit zu tun, ich mache gerne Scherze und sage, ja, afrikanische Leichtigkeit, aber nicht jeder ist so, deswegen kann ich das nicht verallgemeinern. Ich muss dazu auch sagen, und ich möchte das auch nochmal, das habe ich nicht erwähnt, ich erzähle sehr oft, dass es sehr einfach ist und sehr einfach mal machen, aber natürlich darf man nicht vergessen, dass ich das Glück hatte, dass ich auch finanziell unabhängig bin, sodass ich, das ist mir schon bewusst, ja, und ich glaube, deswegen auch die Leichtigkeit habe, aber, und das wollte ich auch nochmal gesagt haben, weil es ist alles nicht so einfach und ich weiß es und ich möchte jetzt auch nicht ein falsches Bild rüberkriegen, aber dadurch, glaube ich, hole ich auch meine Leichtigkeit, weil ich mir selbst, glaube ich, schon sehr viel bewiesen habe und es, für mich, es kommt, wie es kommt. Also ich hoffe, ich habe es nicht versaut am Ende, shit.
Nein, hast du nicht.
Hast du nicht. Ich war so gut und jetzt habe ich so... Ich hoffe, es... Tut mir leid.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch mit... Du hast das Wort Naivität angesprochen oder benutzt, auch ein bisschen mit Naivität oder dem Sprung ins kalte Wasser durch diese Gründungsgeschichte durchzugehen. Weil ich glaube, wenn man sich immer darüber Gedanken machen würde, oh Gott, was passiert, wenn ich den Schritt gehe oder was passiert, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, dann kommt man wahrscheinlich auch ehrlich gesagt nicht weiter. Und vielleicht hilft diese Leichtigkeit oder dieses Denken, ach ja, wird schon irgendwie... passiert oder kommen, wie es passiert. Im Hintergrund natürlich steckt da sehr viel Arbeit, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon auch ein hilfreicher Faktor ist.
Ja, also ich muss auch sagen, wir hatten am Anfang nicht die Idee, dass wir noch eine zusätzliche e.V. gründen. Das hat sich auch ergeben. Also auf dem ganzen Weg hin haben sich Türen geöffnet und also wir haben unsere e.V. auch nur gegründet, weil ich einen Partner habe, Love Cosmetics, die, was ich mache, gut finden und die zum Beispiel, die unsere Frauenprojekte unterstützen wollten, uns Geld geben wollten. Und dann haben wir gesagt, das können wir als Firma nicht machen. Und so ist es dann auch so entstanden, ja gut, dann gründen wir einen Verein, sodass wir das annehmen können und so ein Sammelbecken haben, sodass somit zusätzlich Frauen unterstützen können. Und ich glaube, dass man heute nicht, also jeder, der überlegt zu gründen, der muss heute noch nicht wissen, komplett seinen Businessplan. Und mir haben auch ganz viele Leute also schon gesagt, ja, habt ihr einen Businessplan? Und dann, oh Gott, nein, haben wir nicht. Aber wir haben trotzdem gegründet und haben trotzdem gewusst, was wir machen wollten. Wie wir dorthin kommen, wussten wir halt noch nicht, aber haben es halt dann irgendwie gemacht. Aber ich glaube, dass das auch einen hindert, wenn man zu sehr an etwas fest, an so einen Businessplan festhält und versucht. Weil wir werden niemals zufrieden sein. Also es ist keiner, also wie soll ich sagen, vielleicht schon, aber es gibt immer, wo man schrauben kann und manchmal, auch wenn es so abgedroschen hört, muss man einfach machen und gucken, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, ist es auch okay, es ist nicht schlimm zu scheitern und neue Wege zu gehen.
Haben wir noch ein paar Fragen aus dem Publikum? Ah ja. Ihr kennt euch anscheinend.
Ja, wir kennen uns.
Hallo, ich bin Malaika. Ich würde gerne wissen, ob du schon mal überlegt hast, das Wachsen der Firma über Crowdfunding zu finanzieren. Weil eigentlich ist das ja für den Zweck, den ihr vorhabt und deine Bekanntheit eine ganz gute Maßnahme, ohne dich abhängig zu machen von einem Investor oder sowas.
Mm. Danke, Malaika. Ja, wir haben uns schon natürlich darüber nachgedacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass gerade weil ich in der Öffentlichkeit bin, dass die Leute dann so ein bisschen so sagen, hä? So, warum macht ihr das so? Oder das nicht so verstehen? Oder ich glaube, ich werde darüber nochmal mit der Sali sprechen. Und so, ja, jetzt wo du sagst.
Wie sehr kannst du deine Model-Persönlichkeit ablegen, wenn du über dein Unternehmen sprichst? Oder wird das immer im Zusammenhang gesehen?
Also wenn ich so Kaffeetermine habe und mich mit Leuten treffe, und also ich merke, also wenn es um den Einkauf ging, um die ganze Logistik und so, das war das kein Problem, weil die meisten Männer, mit denen wir zu tun hatten, keine Ahnung hatten, was ganz gut war. Aber ich merke schon, wenn wir zum Beispiel also Leute wollen gerne unseren Kaffee haben, aber erwarten immer gerne eine Gegenleistung in Form von, dass ich was mache. Und das ist dann immer, wo ich mir denke, ist unser Produkt nicht gut genug, dass ich immer so mitschwingen muss. Aber ich glaube, davon muss ich mich lösen und jeder versucht, Mehrwert rauszuholen. Und jetzt, wo ich selber ein Produkt habe, verstehe ich das, weil ich denke, ich würde es wahrscheinlich genauso machen.
Weitere Fragen aus dem Publikum. Es ist wahnsinnig schwer, euch zu sehen. Ihr da hinten, so zweite Etage. Es ist schwer, da jemanden zu sehen. Okay, ich habe noch eine Anschlussfrage. Und die stellen wir eigentlich immer unseren Gästen, eigentlich zum Abschluss. Aber mich würde das mal interessieren, weil du eine sehr ungewöhnliche Geschichte hast. Wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit reisen und dich mit 14 treffen, und wir haben nicht darüber gesprochen, wie so deine Jugend aussah und so, aber wenn wir dich jetzt treffen würden, welchen Rat würdest du dir selbst geben?
Also ich glaube, ich würde sagen, dass so deine Zeit kommt noch. Also ich war sehr so ein schüchternes, ich war auch viel zu Hause, hatte nicht so viel, also ohne jetzt in diese Schiene zu gehen, aber ich war sehr so, ich hatte ein ziemlich langweiliges Teenagerleben. Ich würde meinem Ich sagen, warte ab, dein Leben, 5 Jahre, dann wird dein Leben so anders und es kommt, wie es kommt. Und wart's ab, das würde ich sagen. Also Ratschläge so nicht, aber das würde ich sagen.
Sehr gut. Letzte Möglichkeit, eine Frage zu stellen.
Ich habe keine Frage, sondern einen Kommentar. Also ich finde, dass du uns ganz toll gespiegelt hast, dass wir glauben, wir brauchen Strategien, wir brauchen einen Businessplan, wir müssen alles total durchdacht haben. Ich glaube, was wir brauchen, ist sowas wie du als Vorbild, dass man sehen kann, man braucht die Leidenschaft, die Begeisterung, eine gute Idee und dann muss man es machen.
Perfektes Schlusswort. Mehr kann ich dazu gar nicht hinzufügen. Ich habe noch eine Bitte an euch. Ihr habt das vorhin schon zweimal so gut gemacht. Ihr macht das jetzt noch mal ein drittes Mal, damit alle anderen, die nicht in diesem Raum sind, euch hören. Laut klatschen, trommeln, was auch immer. Vielen Dank, Sarah, für deine
Aufmerksamkeit. Danke euch.
Fürs Zuhören. Wenn euch dieses Gespräch mit Sarah gefallen hat, dann hört doch mal in unsere vergangenen Episoden rein, wie zum Beispiel mit Nora und Susanne von Edition F, die wir gerade schon mal erwähnt haben, oder mit der Unternehmerin Verena Pauster oder natürlich eine unserer letzten Episoden, Eva Schulz, nämlich von Deutschland 3000.
Ja, und wir haben auch noch einen zweiten Podcast und fragen uns, ob ihr das schon wusstet. Und das ist ein englischsprachiger Podcast, bei dem wir bereits 40 Episoden veröffentlicht haben. Und das ist ein anderer Feed, also ein zweiter Feed, den könnt ihr auch auf Apple, iTunes, Spotify und SoundCloud finden, wenn ihr nach The Role Models Podcast sucht. Wir freuen uns, wenn ihr uns da auch abonniert und da mal reinhört.
Genau, und klar, ne, auch für den deutschen Podcast freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr den abonniert und wenn ihr vor allem uns auch Feedback gebt. Denn wir freuen uns jedes Mal über Feedback und das könnt ihr tun, indem ihr uns entweder eine E-Mail schreibt an hi@rolemodels.co oder natürlich über die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle mit uns in Kontakt tretet. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Isa.
Und euer David.